Mit welchen Menschen gelingt eine Motorradreise am besten? Mit der großen Liebe? Mit einer Gruppe? Mit der ganzen Familie? Oder doch am besten allein? Über das gemeinsame Reisen sprechen wir in diesem Podcast, den wir live aufgenommen haben am 27. September 2025 in der Knülljause in Schwarzenborn. Wir hatten spannende Gäste mit unterschiedlichen Meinungen und ein fantastisches Publikum.
Also hört gut zu, wenn Joana, Joshua, Mia, Max, Tobias, Lisa, Daniel, Moni, Christian, Axel und Johnny im Podcast Nummer 279 erzählen, wie man im Helmfunk schweigt, was Sicherheitspipi bedeutet und warum Osthessen vielleicht der schönste Fleck der Welt ist.
Pegaso Reise, Expeditionen mit den Ohren.
Bergkast, dein Motorradreise-Podcast.
Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist wunderbar, dass wir hier die Knülljause auch so voll bekommen haben. Das Knülljauser Stadion von Schwarzenborn.
Sehr gut.
Und wir machen das gemeinsam. Gemeinsam reisen ist unser Thema, gemeinsam podcasten ist das, was wir hier tun. Die Carina ist hier vom Bergcast und vom Twinspark Podcast.
Genau, ich freue mich sehr über unser Crossover. Claudia, wir haben schon sehr lange nicht mehr gemeinsam gepodcastet und deswegen freue ich mich auch ganz, ganz besonders.
Es wurde endlich mal wieder Zeit, dass wir gemeinsam da sind. Später wird noch die Sonja vom Pegaso Reise Podcast da sein und dann gemeinsam mit dem Howie vom Bergcast den zweiten Teil moderieren. Genau, wir haben zwei Teile, also wir haben so viele Gäste und so viele spannende Themen für euch, dass wir gesagt haben, dass das schaffen wir alles nicht in einem Durchgang. Deswegen, wir werden uns jetzt ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde hier mit unseren Gästen unterhalten. Dann gibt's eine Pause, dann könnt ihr was essen. Draußen gibt's noch, am Grill wird noch weiter gegrillt. Der Josh hat gerade noch Bescheid gesagt. Ihr könnt Getränke hier vorne holen. Ich meine, ihr habt schon gesehen, hier ist Infrastruktur, hier gibt's Essen, hier gibt's Trinken. Uns ist es wichtig, dass es euch gut geht und dass ihr eine gute Zeit habt.
Ja, und unser Thema heute, du hast ja schon gesagt, es geht ums Thema Reisen, logischerweise. Erstmal auch ganz lieben Dank an euch, die ihr euch bei diesem Wetter mit den Motorrädern hierher bequemt habt, teilweise wirklich eine sehr lange Anreise. Ich weiß nicht, Lydia ist aus der Schweiz da. Ich weiß nicht, ob das jemand toppen kann mit den Anreisekilometern. Finde ich super beeindruckend. Ich freue mich sehr, so viele Bikes draußen zu sehen. Und nicht nur ihr reist mit dem Motorrad, sondern auch unsere Gäste. Die würde ich jetzt einmal kurz vorstellen. Und zwar sind Max und Mia neben Claudio und Lisa und Daniel neben mir. Und ihr seid ja, also wir behandeln jetzt vor der Pause das Thema Reisen als Paar und Solo. Nach der Pause gibt es dann noch zwei weitere Themenblöcke und genau, dann würde ich sagen, starten wir einfach gleich mal vielleicht mit euch beiden. Ihr reist ja auch als Paar mit dem Motorrad, mit den Motorrädern. Wie seid ihr dazu gekommen? Wie hat es bei euch angefangen, dass ihr euch zu zweit auf zwei Bikes gesetzt habt und losgefahren seid? Nicht streiten ums Mikrofon.
Na, ich war tatsächlich lange Solo-Motorradreisender, aus verschiedenen Gründen. Einerseits mag ich das alleine reisen, es hat für mich irgendwie was Meditatives. Ne? Ich lasse mich gerne oder ich spanne mich gerne im Job ein und brauchte oder mag das dann auch ein krasses Gegenteil sein. Ich habe irgendwie den Eindruck, das befruchtet sich sinnvoll. Ne? Einerseits was sehr Sachliches, was ich beruflich mache und andererseits dann das Motorradfahren, das Reisen, das in Kontakt kommen mit Leuten, das Fotografieren und Filmen während der Reise, habe ich ganz, ganz lange alleine gemacht. Und vor 2,5 Jahren haben wir uns dann tatsächlich mehr oder weniger zufällig kennengelernt, weil wir beruflich ähnliche Wege eingeschlagen haben. Wir haben uns auf einer Fachmesse kennengelernt, aber dann auch relativ schnell gemerkt, dass da das Herz für das Motorradfahren als auch für das Reisen auf beiden Seiten schlägt. Und ja, dann lag das natürlich nahe, das ab dann relativ rasch zu zweit zu machen. Ja.
Sehr cool. Das heißt, so lange seid ihr noch gar nicht zu zweit unterwegs?
Seit 2,5 Jahren. Mhm.
Okay. Wo ging dann eure erste Reise gleich mal hin? Eure erste gemeinsame Reise?
Ach, die erste Reise war, glaube ich, tatsächlich nur, das war so ein Test mit dem Zelt aufs Touratech Travel Event.
Ist ja zu empfehlen.
Und da habe ich ihr dann quasi sozusagen den Antrag gemacht und hat gesagt, möchtest du mit mir reisen?
Ach, schön.
Super.
Ganz romantisch Ja gesagt.
Ich muss sie auch gar nicht mit Schnaps einwickeln, also fast gar nicht.
Hast du ihr auch einen Reifen entgegengehalten?
Gibt es das eigentlich schon, einen Ring als Reifen? Das war ja. Willst du also, mit mir reisen? Gibt es hier Goldschmiede, Silberschmiede unter uns?
Silberschmiede, ja. genau, und dann sind wir ein Jahr später, nee, im gleichen Jahr sind wir dann noch, haben wir gesagt, sind wir durch 15 Länder Osteuropas gereist am Stück. Mhm. Ja, auch da gefilmt, fotografiert, viel erlebt, ne, sich auch mal in den Haaren gehabt, hätte ich fast gesagt, das ist nicht ganz zutreffend.
Genau, also für die, die es nur hören, ihr habt beide eine ähnliche Frisur und zwar sehr kurzes Haupthaar, ist aber großartig.
Ja, Mia und Max, ihr zwei, Wege wagen ist euer Motto und ihr habt schon einiges gewagt. Wir hatten uns ja schon mal ausführlich unterhalten über eure Reise, die bis in den Iran ging. Ihr seid tief in den Osten reingefahren. Aber für euch war die Geschichte, als ihr euch kennengelernt habt, ich hatte das gerade nochmal nachgefragt, ne? Ihr seid beide schon Motorradfreaks gewesen, bevor ihr sozusagen zusammengekommen seid, richtig?
Genau, wir sind beide davor schon, ja, fast 10 Jahre, glaube ich, Motorrad gefahren, bevor wir uns kennengelernt haben. Und als wir uns dann getroffen haben und festgestellt haben, dass wir das gleiche Hobby teilen, hat sich das dann ganz gut ergeben, dass wir das dann ab da auch zusammen gemacht haben und haben das dann so ähnlich gemacht wie ihr. Wir haben dann auch so eine kleine Tour an der Ostsee entlang gemacht, die, glaube ich, nur 1,5 Wochen ging, wo man eben auch mal getestet hat, so mit den beiden Maschinen gemeinsam im Zelt funktioniert das. Und eben das hat sehr gut funktioniert, sodass das nach wie vor fester Bestandteil unseres Lebens hier ist.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie ein ziemlich guter Test für eine Beziehung, weil zusammen reisen bedeutet ja wirklich viel Zeit miteinander zu verbringen und auch manchmal die Zeit, die nicht ganz so angenehm ist, oder?
Absolut. Wir hatten jetzt bisher noch nicht die großen Reibungspunkte auf Reisen, glücklicherweise. Da ist, glaube ich, auch immer ganz gut, dass jeder auf seinem eigenen Bike fahren kann, weil dann erlebt jeder einmal die Reise für sich und man hat halt auch wieder so ein bisschen seinen Freiraum.
Habt ihr ein Intercom?
Ja.
Redet ihr beim Fahren?
Wir reden beim Fahren. Okay. Ja. Auch sehr gerne, das ist auch cool, weil wir auch gemerkt haben, als wir das noch nicht hatten, dass man dann abends doch immer so viel zu erzählen hat von dem, was am Tag passiert ist, dass das irgendwie ein bisschen untergeht und deshalb ist das mit dem Intercom echt top und man kann auch mal sagen, so Achtung, guck mal da, ist ein Hase auf der Strecke oder da links ist irgendwas Schönes zu gucken oder ähnliches. Ja, cool.
Aber das heißt, dann könnt ihr schon vieles vorher mit der Intercom klären und könnt dann, wenn ihr dann fertig seid mit Reisen, irgendwo das Zelt aufschlagt, schon mal auch ein bisschen miteinander schweigen.
Können wir auch.
Wie ist das mit euch? Habt ihr auch eine Intercom? Wie unterhaltet ihr euch auf Reisen?
Ja, wir haben auch einen Intercom und wir unterhalten uns auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir während der Fahrt tiefgehende Gespräche führen tatsächlich, sondern wir schweigen auch und genießen für uns.
Schweigen mit der Intercom. Ich glaube, das ist doch mal ein interessantes Podcast-Konzept. Ja. Das müssen wir auch mal machen irgendwie.
Schweigen im Podcast.
Schweigen in der Intercom.
Wir machen einfach einen Kanal auf und schweigen uns eine Stunde an.
Darf er mich wieder einladen?
Ja. Okay. Gemeinsam. Heute schweigen wir mit Daniel. aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt ja auch mal Krisenpunkte und auch gerade, wenn man gemeinsam am Anfang miteinander reist, noch nicht so hundertprozentig aufeinander eingegroovt ist, gibt es ja auch manchmal Schwierigkeiten? Hattet ihr nicht auch mal irgendwo Krisen oder so, Momente, wo ihr gesagt habt, Mensch, das sehe ich aber auch anders, ich fahre anders oder ich habe jetzt Bock weiterzufahren, der andere hat nicht Bock oder lass uns jetzt in die große Stadt fahren oder nee, ich möchte jetzt irgendwie einen Tag Ruhe reinbringen.
Also ich glaube, bei uns beiden ist auf jeden Fall das Thema, was durch mich ein bisschen verschuldet ist, ich muss regelmäßig was essen. Also ich kriege sehr schlechte Laune.
Bist du
hangry? Ja, kriege sehr schlechte Laune, wenn ich zwischendurch nichts esse und das hat Mia dann schon oft, auch gerade durchs Intercom, abbekommen, weil ich den Moment auch mal schnell verpasse. Ich glaube, jeder Motorradfahrer kennt das, man ist unterwegs, es macht irgendwie voll Freude und dann ist 5 Stunden später, man hat noch nicht viel gegessen und getrunken und dann kippt das halt bei mir und dann Ich merke schon, Mia möchte
das was sagen.
Du brauchst
einen Klapphelm, dass du während der Fahrt auch snacken kannst. Das wäre richtig gut, weil das Witzige ist, dann will Max noch immer so der Gentleman sein und sagt dann, nee, hier gibt's jetzt nichts Vegetarisches zu essen, lass uns weiterfahren. Ist so, bitte iss hier erstmal was und dann können wir ganz entspannt nach irgendwas gucken, wo ich auch was Vegetarisches finde. Aber das ist so das Einzige. Ich glaube, ansonsten schaffen wir es tatsächlich ganz gut, uns irgendwie trotz der Nähe auch im Zelt irgendwie so die Freiräume zu geben. Und meistens, so haben wir die Erfahrung gemacht, auch wenn es irgendwie mal Herausforderungen gibt, ist es doch so, dass meist einer irgendwie gerade dann die Power und die Kapazität hat, den anderen mitzuziehen. Dann flacht das wieder so ein bisschen ab und der andere kommt in so ein Tief und dann hat der andere wieder die Power. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, die wir gerade auch auf der Reise gemacht haben, dass wir uns da so ganz gut dann immer durchtragen können.
Das ist ja auch eine Dynamik, die man...
Im Hintergrund fällt gerade eins der Banner runter.
Ist nicht so schlimm. Aber es ist ja auch eine Dynamik, die man so in den Alltag gut mittragen kann, oder? Was man auf so einer Reise dann auch als in der Paardynamik erfährt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also zu Hause ist immer regelmäßig was zu essen da, dann passieren schon mal diese Themen gar nicht.
Da gut, mehr nicht zu reisen.
Nicht, aber es ist trotzdem schön.
Wie ist das mit euch, Lisa, Daniel? Ihr, wie viel esst ihr? Müsst ihr auch mal regelmäßig essen?
Ja, Daniel muss auch regelmäßig essen. Ich bin da auch ein bisschen zurückhaltender vielleicht. Bei uns ist es so, ich habe oft noch einen Bewegungsdrang. Und dann machen wir das so, Daniel ruht schon mal eine Runde auf der Isomatte oder im Hotelzimmer und ich laufe noch mal durch die Stadt und erkunde. Also so schaffen wir uns die Freiräume.
Cool. Auch voll gut. Wie ist es denn mit euren Motorrädern? Also wir hatten uns ja gestern schon kurz unterhalten, ihr fahrt ja doch relativ unterschiedliche Bikes. Gab es da, oder könnt ihr auch gerne selber noch kurz erklären oder sagen, was fahrt ihr für Motorräder und wie passt da so die Dynamik zusammen?
Ich fahre eine BMW X Challenge und Daniel eine L50er GS. Ich bin auch die erste Reise auf einer L50er GS gefahren und habe aber dann relativ schnell gemerkt, ich bin doch ein bisschen zu klein und zu zierlich und zu schwach. Und da musste Daniel relativ viel helfen, zu schieben, zu rangieren und das war anstrengend, glaube ich.
Aufzuheben.
Auch das, ja. genau, und jetzt mit der L50er GS, mit der X-Challenge, die hat genug Power, dass ich hinterherkomme. Ich muss halt vielleicht ein, zweimal mehr schalten, aber das funktioniert gut und die kann ich eben auch selbst rangieren und das macht mir dann auch mehr Spaß und Freude.
Ja, das war der Versuch mit zwei L50ern GSen, weil ach, ich bin da irgendwie so ein Narr, was das Motorrad angeht. Ich glaube, ich schraube die auch im Schlaf auseinander und wieder zusammen. Von da war das irgendwie naheliegend, einfach zu sagen, lass uns das damit mal versuchen. Es war auch eigentlich, sage ich mal, in 80-90% der Fälle eine gute Entscheidung, aber je weiter wir nach Osteuropa kamen, umso weniger waren befestigte Straßen befestigt.
Ja.
Da waren vielleicht mal Teer, als es noch Sowjetunion war, aber jetzt ist da eben schon seit 30 Jahren offensichtlich kein Teer mehr. Und dann war das, war das letzten Endes die falsche Entscheidung und ich glaube, jetzt sind wir besser aufgestellt. Mhm. Das Motorrad ist fast 100 Kilo leichter. Und,
ja, das ist schon eine Ansage. Wie ist es denn mit Gepäck? Hast du dann auch mehr Gepäck auf deinem Motorrad oder hat da jeder seins oder wie habt ihr euch da organisiert?
Ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, wir haben klamottentechnisch, habe ich eigentlich immer das Gleiche dabei. Drei Unterhosen, drei Strümpfe, drei T-Shirts, weil waschen muss ich eh. Ja. Ne? Also es macht keinen Sinn mehr mitzunehmen.
Aber drei Strümpfe, wenn ich jetzt deine Füße nachzähle, passt das nicht so.
Reden wir da nicht weiter drüber.
Korrigiere mich, drei Paar Strümpfe.
Mathe war schlecht.
Ja. Und ansonsten, relativ viel Technikkram auf meiner Seite dabei, also Kamerakrams, Drohne, Fotoapparat, Objektive und sowas des Hobbys wegen. Ne? Ansonsten versuchen wir uns eigentlich schon kurz zu fassen. Ja, nochmal ein zweites Paar Schuhe, meine Hose zum Wechseln und das halten wir, glaube ich, schon gleich. Camping-Equipment, cool. Wenn wir planen zu campen.
Mhm. Wie sieht's bei euch aus? Mit welchen Bikes seid ihr unterwegs?
Und wie viele Socken habt ihr dabei?
Also ich glaube, sockenmäßig sind wir da ähnlich unterwegs. Habe ich, glaube ich, auch so drei Paar mit. Ach so. Aber drei Paar, nicht drei einzelne.
Verstehe.
Wir waren auf unserer großen Reise, war ich mit einer Honda Transalp unterwegs und Mia mit einer BMW F650, also schwerere Bikes. Haben dann aber beide gemerkt, dass wir uns da gern etwas verschlanken würden und haben jetzt beide eine Honda CRF 300L.
Cool, das ist die mit der Taucherbrille, ne?
Nee, das ist die Rallye.
Das ist die Rallye, stimmt,
genau.
Entschuldigung.
Ja, ja. Genau. Ja, und sind da beide sehr happy mit den Bikes, haben dadurch auch zwangsläufig unser Gepäck deutlich reduziert, weil da weniger drauf passt, was auch sehr gut ist, weil wir dazu geneigt haben, viel zu viel mitzunehmen. Mhm. Also
genau, Josh lacht da schon so im Publikum.
Das Essen muss ja irgendwo untergebracht werden.
Genau. Und die verschiedenen Sachen, um zu essen. Genau.
Ja, cool. Wir werden gleich noch über das Thema mit Familie reisen sprechen, aber weil du das selber erlebt hast, würde ich dich gerne auch auf die Geschichte ansprechen. Max, du bist, kommst ja aus so einer motorradaffinen Familie und bist selber früher als Kind auch mal im Beiwagen mitgefahren. Hast du da noch Erinnerungen dran?
Auf jeden Fall. Mein Vater hat sich, als ich 9 war, also 99, ein BMW-Gespann gekauft. Und hat dann mich halt gefragt, als ich 9 war, daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr, ob ich mitkommen möchte. Dann habe ich gesagt, klar, Papa, bin ich dabei. Und zu dem Zeitpunkt und die nächsten Jahre sogar konnte ich tatsächlich im Beiwagen immer noch ganz gut schlafen als Kind. Da war es mir ziemlich egal, ob der Kopf nach links und rechts geflogen ist. Da konnte ich noch richtig gut schlafen, das kann ich heutzutage nicht mehr so gut. Ich passe auch nicht mehr ganz so gut in den Beiwagen rein. Aber fahre tatsächlich seit 25 Jahren mit meinem Vater regelmäßig in den Schwarzwald zu einem Treffen mit anderen. Und das ist mal richtig schön. Das ist ein schönes Vater-Sohn-Event.
Cool.
Ja, genau. Yo. Da freue ich mich mal sehr drüber. Und es ist immer Mai. Und es ist immer so der Fixtermin im Jahr, der stehen muss.
Ja, ja, ja. Oh, sehr, sehr schön.
Mir ist noch eine andere Frage eingefallen. So, zwar total off-topic, ich finde die Gespanngeschichte auch super cool. Aber ganz anderes Thema. Wie nehmt ihr, wenn ihr als Paar unterwegs seid, so die Dynamik mit den Locals in den Ländern wahr, die ihr so bereist? Weil da hatten wir gestern auch ein Gespräch zwischen, wie unterschiedlich es ist, alleine zu reisen oder eben in Gruppen oder als Paar oder so. Wie ist es für euch so?
Also ich habe bisher tatsächlich nur die Erfahrung gemacht, als Paar unterwegs zu sein. Ich war davor, also so Tagesausflüge, ne, aber das ist nicht vergleichbar. Und tatsächlich, finde ich, kommt man trotzdem super viel in Kontakt. Also ich habe nicht das Gefühl, mein Anfangsgedanke war vielleicht, okay, wenn wir so zusammen unterwegs sind, vielleicht ist es dann wie so ein bisschen geschlossen und man wird nicht so angesprochen. Aber es ist trotzdem so, dass die Leute super aufgeschlossen auf einen zukommen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist.
Ich würde sagen, es ist die gleiche Erfahrung, vielleicht minimal weniger als Solo-Reisender. Ich glaube, da ist auch immer noch so ein bisschen Mitleid. Auch guck mal, den Jungen, jetzt ist er da alleine mit dem Motorrad.
Arme begossene Pudel.
Ich habe auch den Eindruck, dass Motorrad ist ja für uns alle irgendwie ein Luxus. Das ist ein Hobby. Und woanders ist es häufiger so, dass Leute, die sich kein Auto leisten können, die fahren Motorrad.
Ja.
Und da kommt man irgendwie ein bisschen anders an. Ne? Vielleicht sind unsere Motorräder neuer und wir haben bessere Klamotten. Aber grundsätzlich sind wir Motorradfahrer. Und das kommt ein bisschen anders an. Und ich denke, als Paar ist es, wenn überhaupt, nur minimal weniger intensiv mit den oder leicht mit den Locals in Kontakt zu kommen. Wenn es jetzt eine Gruppe ist oder ich glaube schon, wenn es zwei Männer sind, ist es was anderes. Ich glaube, da wirkt man irgendwie eher als geschlossenes Team als ein Pärchen. Mhm. Weil wir kommen eigentlich auch überall eigentlich gar nicht drum herum, Leute kennenzulernen. Ne?
Sehr cool. Trefft ihr unterwegs auch viele reisende Paare oder wie ging es euch da bisher? Habt ihr da viele getroffen oder wart ihr da eher so Alleinstellungsmerkmal?
Nee, wir haben bis jetzt, würde ich sagen, auf jeder Reise welche getroffen, unterschiedlichsten Alters, ne? Teilweise Leute, die waren, ich weiß nicht, der unterm Dach, die sind schon über, die sind fast 80, ne? Ja. die haben wir letztes Jahr letztes Jahr sind wir um die Ostsee gefahren, da haben wir die in Norwegen irgendwo kennengelernt. Die zwei aus, die gerade aus Mauretanien kamen mit der Katze, die waren ungefähr unser Alter, also ja doch, eigentlich immer, ja.
Ja, auch?
Tatsächlich auch. Eigentlich auf jeder Reise sind uns auch andere Motorradreisende Pärchen begegnet. Und man fährt ja dann doch oftmals auch gleiche Wege und fährt sich so über den Weg oder steht an einem Campingspot und dann kommen da halt noch mehr angefahren. Das ist immer ganz, ganz spannend, dass man so die gleichen Gedanken hat, wo man irgendwie übernachtet, was isst. Mhm. Oder man fährt zur Tankstelle, sieht man sich und zwei Minuten später sieht man sich im Supermarkt Essen auffüllen.
Das Thema Essen, ich merke schon, das ist
es
dein
zieht
Ding.
Sich durch.
Ganz wichtig.
Wir haben ja heute Morgen schon darüber gesprochen, ihr müsstet eigentlich in unsere Stadt ziehen.
Essen, ja, Essen. Ja.
Ja. So, jetzt seid ihr dran. Mich würde mal interessieren von euch im Publikum, wer von euch ist als Paar unterwegs, also mit Partner, Partnerin, Hand hoch? Ah ja, sind ja doch einige. Interessant. Ja, wir haben unterschiedliche Konzepte. Ja,
Claudia, du hast die Hand nicht gehoben, du bist doch auch als Paar unterwegs.
Habe ich das nicht? Ah ja, ich bin auch als Paar unterwegs mit der Sonja da hinten, die gleich auch noch mit moderieren wird. Aber ich würde sagen, jetzt ist das erstmal hier für diese Runde. Wir danken euch ganz herzlich für eure Infos und das war leider alles viel zu kurz.
Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal eine Runde dranhängen bei Gelegenheit.
Jo, das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank. Erstmal einen Applaus für Mia, Max, Daniel, Lisa. Ja, unser Thema ist ja einsam reisen. Jetzt würde ich den Thorsten Grimm nach vorne bitten. Tobias Grimm nach vorne so. Bitten. Tobias.
Ich rutsche dann mal auf, dass hier nicht so leer wird, ne?
Hallo. Ich komme ganz nah gekuschelt.
Oh, schön. Jetzt sitzen wir hier zu dritt, Hi. Ganz nah beieinander.
Ich hatte schon Sorge, dass ich hier ganz einsam und alleine sitzen muss.
Nein. Nur weil du alleine reist, musst du nicht alleine auf der Bühne sein.
Das ist lieb, dankeschön.
Ja, erzähl doch mal, bist du schon immer alleine unterwegs? Reist du schon immer alleine?
Ich habe mich erinnert gefühlt, also mein Vater hatte zwar keinen Gespann, aber mit meinem Vater bin ich eigentlich als kleiner Stöpke gefahren. Das waren so die gemeinsamen Reisenmomente. Ja. Und als ich dann aber selbst ein Motorrad hatte, so eine Ostseetour und so weiter, das war dann alleine.
Mhm. Und warum? Also fragen sich vielleicht die Motorradfahrer-Pärchen auch. Nee, aber bis... Ist gemeinsame Reisen für dich ein Ding, wo du sagst, boah, nee, andere Menschen gehen mir so auf die Nerven, gar keinen Bock? Oder was ist das alleine Reisen, was macht das für dich so besonders?
Jetzt überlege ich gerade, ob es wirklich vielleicht doch an mir liegt, dass sich das nicht ergeben hat.
Also du riechst großartig.
Vielen Dank.
Daran liegt es schon mal nicht. Oh, wow.
Dankeschön. Ich rieche nach KTM.
Sag ich doch, großartig.
Sagt die BMW-Frau, hey, das ist ja schon mal hier tut sich was auf der Bühne.
Verbrannter Sprit ist wurscht.
So, jetzt habe ich die Frage fast vergessen. Warum?
Lass mich da noch eine größere Schleife machen. Okay. Wir haben uns ja ausführlich unterhalten über deine Weltreise. Du bist ja einmal um die ganze Welt gefahren mit deiner KTM. Ich mach mich in den Staub ist das Buch, dein Vortrag, den du auch gehalten hast. Und du bist Solo gefahren. Klar, du hast zwischendurch immer wieder Reisebuddies getroffen. Aber das Schlimme war ja noch, dass du dich kurz vorher noch verliebt hast und dann deine Freundin, mittlerweile Frau, sogar noch zurücklassen musstest und dann gesagt hast, so, und jetzt reise ich erstmal Monate, Jahre lang alleine durch die Welt. Hast du nicht zwischendurch gedacht, das war eine falsche Entscheidung?
Nee, das nicht. Also ich konnte ja immer sagen, sorry, die Idee zur Weltreise gab es schon lange, bevor ich von dir wusste. Damals, bevor ich sie da kennengelernt hatte.
Also keine Ausrede.
Nee, das war wirklich schon so. Bereut, jein. Also es war schon ehrlicherweise ganz schön knapp zwischendurch, also beziehungstechnisch. Wir kannten uns tatsächlich ein Jahr vorher nur und dann eben ein Jahr unterwegs. Und wir haben versucht, uns immer mal wieder zu treffen, ganz am Anfang in Moskau, später in Japan, Buenos Aires und so weiter. Und wir haben aber schon gemerkt, wir haben immer länger gebraucht, um wieder warm zu werden miteinander. Und also ich gehe nicht ins Detail, aber es war relativ knapp. Ja. Genau, aber hat dann doch noch funktioniert. Genau, aber nochmal zu deiner Frage, warum eigentlich? Ist es, glaube ich, beides. Es hat sich ein bisschen ergeben. Ne? Also meine Freundin ist damals noch nicht Motorrad gefahren, hatte auch die Ambition damals noch nicht. Mittlerweile habe ich sie soweit und sie fährt selbst. So, das war die eine Sache. Es gab einfach sozusagen die Gelegenheit nicht, als Beziehungsteam oder als Paar eben zu fahren. Und auf der anderen Seite war das schon für mich irgendwie so eine persönliche Challenge. Mhm. Also ich glaube, zu wissen mittlerweile, wie ich so drauf bin, und ich bin irgendwie nicht so der Typ, der super extrovertiert ist und irgendwie auf jede Party kommt und schreit, hi, ich bin der Tobi, sondern eher zurückhaltend. Und das war schon bewusst auch zu sagen, ich mach so eine Reise, um mich selbst in die Situation zu bringen, mit den Leuten reden zu müssen. Mhm. Ja, also wenn du halt echt ein Problem hast und da irgendwo eine Panne hast und ihr habt es gesagt, verraten, ich war mit einer KTM unterwegs, also ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass es da auch mal eine Panne gibt, dann geht es nicht anders. Ja. Und das war, glaube ich, auch eine gute Sache.
Ja. Also das heißt, die Reise hat dich auch in deiner Persönlichkeit wachsen lassen, verändert?
Boah, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil manchmal in der Instagram-Welt man das Gefühl hat, die Leute sind eine Woche irgendwo alleine unterwegs und schon sind sie ganz andere Typen und über sich hinausgewachsen und so. Diese Geschichten finde ich nicht so ganz realistisch. Ich glaube ja. Sowas verändert, aber auch egal, ob man jetzt als Paar unterwegs ist oder alleine. Aber ich sag mal so, für meine persönliche Challenge, irgendwie ein bisschen mehr auf die Leute zuzugehen oder ein bisschen offener vielleicht auch einfach mal zu gucken. Ich heiße Grimm mit Nachnamen, das kommt auch irgendwo her. Also einfach auch mal an meinem Blick zu arbeiten. Wie oft musst du Märchen erzählen? Ja, genau. Das hat, glaube ich, schon funktioniert. Hat zumindest meine Freundin gesagt.
Cool. Claudio, bist du schon mal alleine gereist? Ja, oder?
Ja, aber sehr wenig. Und ich habe auch festgestellt, das ist auch nicht ganz so mein Ding. Sonja und ich, wir waren ja 2023 zusammen in Brasilien unterwegs. Die große Reise durch Brasilien. Ja. 3 Monate. Sonja hatte unbezahlten Urlaub. Das heißt, sie musste dann nach 3 Monaten wieder zurück. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit, weil ich damals gekündigt hatte, einen neuen Job, der erst im September anfing. Also ich hatte noch ein bisschen Zeit und habe dann gesagt, ich bleibe hier in Brasilien, ich fahre noch ein bisschen solo weiter, dann hatten wir noch unseren Neffen eingeladen, der kam dann später dazu, dann bin ich mit dem noch ein bisschen unterwegs gewesen, aber ein paar Wochen war ich dann ganz alleine unterwegs und ich muss ehrlich sagen, das war nicht die schönste Zeit, also vielleicht auch, weil der Kontrast so groß war, vorher zusammen mit Sonja und dann plötzlich ganz alleine unterwegs, aber ich muss im Nachhinein sagen, nee, ich bin nicht so der Solo-Reisetyp. Wie ist es mit dir, Carina?
Ich reise tatsächlich sehr gerne alleine. Aber mir fehlt dann auch der Austausch. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, weil ich bin dann schon auf Social Media aktiv oder telefoniere auch viel mit Leuten, die ich halt sonst den ganzen Tag, wenn ich in meinem Alltag bin, nicht anrufen kann aus diversesten Gründen und sowas dann schon. Weil ich finde, dieser Austausch über das Erlebte ist schon wichtig. Und das wäre jetzt gleich die nächste Frage an dich. Wie gehst du oder wie gingst du damit um? Hast du dann auch viel telefoniert, irgendwie festgehalten, Videos, Fotos gemacht oder bist du dann wirklich so in dir, dass du sagst, du musst das alles gar nicht so mitteilen?
Also es war irgendwie ja schon ein paar Jährchen her. Unterwegs war ich 2015, 2016. Ich habe sogar überlegt, das Handy zu Hause zu lassen.
Okay.
Da hat meine Freundin mir einen Vogel gezeigt. Und es war auch sinnvoll, dass ich es dabei hatte. Die eine oder andere App hilft ja schon.
Ja.
Ich will nur sagen, es war eigentlich vor der Instagram-Welt, zumindest in meiner Welt, gab es das so nicht. Und ich habe extra irgendwie versucht, eben nicht so viel zu senden und auch nicht so viel zu empfangen, abgesehen von dem, was ich da eben so erlebe. Ich habe viele Notizen gemacht, ein bisschen was geschrieben für einen Blog. Ja, das war's im Prinzip. Aber ich musste lachen, als ich eben diese Intercom-Frage gehört habe. mittlerweile machen wir das auch. Wir fahren und sprechen miteinander. Bei mir war es eher so Interbrain. Also ich habe unfassbar viele Selbstgespräche geführt. Am Anfang habe ich mich noch ein bisschen geschämt. Dachte, okay, das ist jetzt einfach so, dann bist du halt bescheuert. Ich muss aber sagen,
man lernt sich auch selber ein bisschen kennen, ne?
Ja. Der große Vorteil ist, ich teile mit mir denselben Humor, das hilft schon mal. Aber schlimm
wird's. Du hast recht, Tobias.
Ja, wirklich. Ja. Aber schlimm wird's bei Ohrwürmern. Also ich weiß nicht, ob das Alleinreisende von euch kennen.
Pflanzt dir dann selber Ohrwürmer ein.
Ja, und du wirst sie nicht mehr los.
Ja,
also, weil
irgendeiner fängt immer an, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn du durch Patagonien fährst, da ist nichts außer Wind und dann kommen die Sportfreunde stiller. Das ist der Tod. Und ich habe wirklich alles Mögliche versucht. Also es war wirklich anstrengend. Kein
Sei froh, dass nicht Helene Fischer oder so vorbeikam.
Du hättest auch eine andere Band aussuchen können.
Ich habe es ja versucht. Also am Anfang, ich habe es versucht zu überschreiben, dann die Ärzte funktionieren ganz gut.
Okay, alles klar.
Du hast ja zwischendurch aber auch andere Menschen getroffen, andere Reisende. Und das ist ja auch so eine Geschichte, die viele erzählen, die alleine unterwegs sind, dass sie sich dann zwischendurch mal zusammentun mit anderen Reisenden. Aber nicht geplant, dass ihr euch irgendwie Monate vorher verabredet habt, wir treffen uns in der Mongolei und dann fahren wir so. Sondern bei dir war das, glaube ich, eher spontan, ne?
Ja, das waren immer reine Zufälle. Ich war dreimal mit anderen unterwegs. Einmal durch die Mongolei zusammen mit Oleg, einem Russen, den ich da an der Grenze kennengelernt hatte. Dann einmal mit Bryn durch Ostsibirien und in Südamerika war ich noch mit einem Deutschen unterwegs, genau. Das waren ganz spontane Momente und das waren eigentlich so zwischenmenschlich auch so mit die spannendsten, weil man ja in relativ kurzer Zeit dann entscheiden muss, passt das irgendwie oder nicht. Und bei Bryn beispielsweise habe ich mich erst dagegen entschieden. Den hatte ich also in Oasis in Ulaanbaatar kennengelernt, in diesem Hostel. Und der war mir irgendwie gar nicht geheuer. Ich fand, das war irgendwie ein zwielichtiger Typ. Wir hatten aber gemeinsame Bekannte aus Köln, Pani und Simon. Und dann habe ich mir eine Ausrede ausgedacht, ja, dass ich irgendwie einen Tag vorher unbedingt losfahren muss. Und dann war ich schon in Russland, also das dritte Mal, und fahre irgendwie morgens dann den Hügel runter und sehe einen Motorradfahrer. Der war dann aber weg und der hat hinter der Kurve auf mich gewartet. Und dann war das wieder Bryn.
Klingt schon ein bisschen spooky, ehrlich gesagt.
Ja, fand ich auch, aber was soll ich machen? Also,
hast du dich deinem Schicksal ergeben quasi?
Ja, ich habe mich meinem Schicksal ergeben und das war richtig gut.
Okay.
Denn von wegen Menschenkenntnis irgendwie, ja, man denkt immer so, man hat ein Gefühl dafür oder ich dachte das. Aber in dem Fall war das eigentlich, es hat mich getäuscht. Also wir waren zwei Wochen dann unterwegs durch Ostsibirien, haben auch mal eine knackige Situation erlebt zusammen. Mhm. Und es war ein richtig guter Reisebuddy, total verlässlich. Das war schön, ja.
Das ist schön. Vor allem, dass die Geschichte doch noch gut ausging und kein True Crime Podcast draus geworden ist, sondern Reisepodcast.
Ja.
Würdest du sagen, gibt es so Kriterien für dich, wie du entscheidest, ob du jetzt mit jemandem, gerade wenn es so spontan ist, man sich nicht lange kennenlernt, sondern irgendwie trifft und feststellt, Mensch, wir sind auf demselben Weg. Wie gehst du davor, zu sagen, okay, wir fahren jetzt zusammen oder auch nicht?
Das zweite Banner fällt jetzt auch runter.
Die Bärsflagge hat kapituliert.
Wir haben hier ein richtig tolles Programm für euch vorbereitet. Wartet mal ab, was noch alles da runterfällt.
Okay.
Ich warte auf die Pyro-Show.
Wenn die Kürbisse da oben anfangen runterzufallen, dann wird es wieder spooky. Sorry.
Gute Frage. Nee, eigentlich eher so ein Gefühl, ne? Mhm. Also du schaust dem Menschen ins Gesicht und das war offensichtlich bei Bryn das Problem.
Okay.
Erzähl. Und naja, muss dann eben kurz entscheiden. Genau, Blick aufs Motorrad bringt nicht so viel. Also Oleg hatte sogar eine BMW und wir hatten super Spaß zusammen, das geht schon. Nein, also du musst es innerhalb von kurzer Zeit entscheiden, was natürlich ein Kriterium ist, was bist du für ein Fahrtyp? Ja, also passt das irgendwie von der Geschwindigkeit und von dem, was man so vorhat. Als ich Oleg getroffen hatte, wollte der erstmal noch so durchs Gebirge fahren, irgendwie ein bisschen Offroad-Geschichten, wo ich gesagt habe, boah, erstmal nicht mit dem ganzen Gepäck. Haben uns dann trotzdem eben später getroffen und dann muss das irgendwie vom Stil passen, von der Navigation, von der Idee, was ist man, wo campt man. Ja, aber das sind ja Geschichten, die muss man als Paar ja im Prinzip auch dann überlegen. Bei Oleg war praktisch, der hatte keine Karte, also noch nicht mal eine Papierkarte in der Mongolei, keine Papierkarte. Also konnte ich die Navigation übernehmen, das fand ich ganz nett und ich habe dann immer auch entschieden, wo wir campen. Und er ist immer einmal öfter gestürzt als ich. Das war auch ganz nett. Also es hat irgendwie gepasst.
Das war ganz nett.
Er ist ja blöd, wenn der eine ständig fällt und der andere nicht. So. Also wir sind sehr ähnlich oft gefallen, sagen wir mal.
Also ich glaube, es ist lustig, mit dir zu reisen. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor.
Ja, fand ich auch.
Lustig reisen mit Tobias Grimm. Tobias, herzlichen Dank. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Ja. Aber vorher erstmal einen großen Applaus für den Tobias.
Dankeschön.
Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Live-Podcasts hier in der Knülljause. Es geht jetzt weiter mit meinem Podcast-Bruder Howie Hauersen vom Bergcast.
Hallo, ich bin hier für die Witze. Dankeschön.
Und der größten Podcast-Moderatorin im Pegaso-Reise-Podcast, der Sonja.
1,56 Meter, sage ich nur. Morgens, abends wahrscheinlich weniger, egal.
Ey, Sonja, wie schön. Aber ich glaube, wir haben noch nie zusammen gepodcastet, so wirklich, oder? Bitte? Mal so eine
50, red mal lauter. Was?
So eine Sequenz haben wir schon mal zusammen gepodcastet, aber so richtig noch nicht, ne?
So noch nicht, ne?
Live schon gar nicht.
Nein, live schon gar nicht. Und Ehre. Vor allem nicht hier mit dieser illustren Runde, die wir hier sind. Und zwar habt ihr vielleicht schon eine Idee, es geht jetzt nämlich um das Thema Reisen mit dem Motorrad.
Und?
Familie.
Und Familie.
Und Jonas. Und Noah, der jetzt aber nicht hier ist. Genau. Und zwar fangen wir doch mal an mit diesen beiden hier. Den vielen, den meisten wohl bekannt, auch Joshua Joana, Wetzlos Weltwert.
Die Legende. Ich bin eben vorbeigefahren. Legende, ein Kilometer Wetzlos. Ne? Ja, hat Carini mich noch darauf hingewiesen und ich dachte mir, boah, die Legende ein Kilometer von hier, mega.
Du musst mal gucken, dass du näher als ein Kilometer rankommst. Dann ist doch, das wird immer besser mit jedem Meter.
Die Sonja ist durchgefahren.
Ja, die Sonja ist durchgefahren, genau. Ja, doch, ich habe es mir ergaunert. Ja, genau. Und ihr beide, ihr seid ja jahrelang schon in der Weltgeschichte rumgereist als Paar. Und ich musste eben so lachen, Tobias, ne? Als du erzählt hast, ihr habt euch kennengelernt, deine Freundin und du. Und dann hast du gesagt, ja, die Reise, die war ja schon geplant und dann bist du losgefahren. Ich glaube, bei euch war es so, ihr habt euch auch kennengelernt, da waren deine Pläne doch schon für eine Reise schon Taco, ne?
War schon fix, ja. Ja, war schon fix.
Und Johanna wollte nicht jetzt ein Jahr warten, ne?
Er hat auch seine Synchronsprecherin mitgebracht.
Nee, ich habe mich dann relativ spontan entschieden, oh, ich fahre einfach mit. Ich mache mal den Führerschein und fahre mit.
Ja, das ist daraus geworden. Genau.
Genau, und dann möchte ich auch noch unsere anderen beiden Gäste, drei Gäste vorstellen hier. Der eine ist jetzt wieder bei den Pommes da vorne. Jonas, schön, dass du da bist heute übrigens. Freut mich sehr. Und ich glaube, zum dritten Mal sind wir schon auf einer Bühne irgendwo zusammen, oder? Mindestens, ne? Also wirklich Bärsch-Community-Urgesteine. Einer der allerersten, aus der allerersten Stunde inzwischen, also früher Hörer und Hörerin gewesen, inzwischen richtig gute Freunde. Die Scrabbles sind da. Applaus bitte mal.
Ja, schön hier zu sein.
Tatsächlich, als wir uns kennengelernt haben, auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover, da hatte Moni einen ganz großen Bauch. Da war nämlich der süße Jonas, war dann noch da drin. Und da waren wir beim Vortrag von Andreas Hülsmann. Und da haben wir ein paar Glühwein getrunken und das erstmal so richtig gequatscht. Und da weiß ich noch, war nämlich Thema, da sagst du noch so zu mir, ja, wir sind ja bald zu dritt. Ich guckte dich noch so an und dachte mir, ja, das ist offensichtlich. Und da meintet ihr noch, wir wissen noch nicht genau, wie wir das weitermachen. Denn für die meisten ist das ja immer genau die Zäsur im Leben, wenn das losgeht, dass sie sagen, wir hängen dieses Motorradding an den Nagel, ne? Und dieses Individualreisen in der Form und so weiter. Jetzt seid ihr hier extra auch mit den anderen Gästen, weil ihr es ja irgendwie super unter den Hut bekommen habt. Und ihr habt damals schon überlegt, wie ist denn das mit Gespann? Howie, kennst du dich vielleicht damit aus? Nee, ich bin das erste Mal jetzt gespannt gefahren mit ihrem übrigens. Aber vielleicht, Moni, vielleicht kannst du mal erzählen, wie seid ihr da vorgegangen, als ihr gedacht habt, jetzt sind wir bald zu dritt und wir wollen das aber weitermachen, das Abenteuern.
Wir sind nach Dortmund gefahren zum Muralhändler und haben erstmal eine Probe. Und haben da erstmal eine Probefahrt gemacht, wie das so ist. Und als dann Jonas fast zwei wurde und ständig immer, wenn wir die Motorräder umgeparkt haben, zu den Motorrädern gelaufen ist und wollte immer mitfahren, haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir mal gucken, wo gibt's die, wie teuer sind die, wie sind die Lieferzeiten. Haben
es gibt ja auch eigentlich keine Alternative, ne? Wenn man das mit der Familie machen möchte, mit dem Gespann. Was kann man neu als Gespann noch kaufen? Da muss man ja total auf die Suche gehen und es ist irre teuer alles.
Ja, und vor allen Dingen, wir hatten das Offroad-Fahren für uns entdeckt und dementsprechend war klar, wir brauchen eine Ural. Was anderes kommt da nicht ins Haus.
Du wolltest eine Ural unbedingt, mit Rückwärtsgang. Das war das Kaufargument, mit Rückwärtsgang.
Ja, das stimmt. Offroad und Rückwärtsgang.
Ey, und also jetzt mal ganz im Ernst. Hier wurde sich eben schon gerechtfertigt, dass man mit einer KTM um die Welt fährt. Das finde ich übrigens ziemlich gemein, ne? Also dieses Image muss KTM endlich mal loswerden, meines Erachtens.
Ja, ja, aber apropos, ne, wir sind ja jetzt bei Gespannfahrten. Wie ist das denn mit euch beiden?
Abgewürgt.
Erzähl doch mal. Ihr habt das Gespann wahrscheinlich auch schon gehabt, bevor der Noah Hallo in der Welt gesagt hat, oder?
Ja, also ich bin schon sehr früh mit dem Gespann gefahren, wie eben unsere Vorredner auch schon. Da war ich weiß nicht, Ellen, wie alt war ich? Ich hatte noch keine Erinnerung. Ja, ein Jahr. Und Ellen und Walter waren zum Beispiel dabei. Der Walter hat übrigens einen Rückwärtsgang in ein Moto Guzzi-Gespann eingebaut, richtig? Ne? Also das geht auch. Und dann bin ich, bis ich 18 war, mit meinen Eltern immer mit Gespann in den Urlaub gefahren. Und dann war das pausiert, weil dann durfte ich selber fahren. Und als Johanna schwanger war, ich weiß nicht in welchem Monat, dritter, vierter, da hat man mir erzählt...
Dritte Woche oder so?
Da hat man mir erzählt, ich hatte ja keine Ahnung, für so ein Kind braucht man einen Kinderwagen. Und dann habe ich einen gekauft. Mit 94 PS, drei Rädern und ja, der läuft ganz gut.
Aber vielleicht einmal zu der Technik. Du hast es gerade schon angesprochen, ja. So ein bisschen. Howie, wie musstet ihr denn diese Gespanne modifizieren? Ich weiß nicht, wer von euch, wollt ihr mal anfangen vielleicht?
Ja, wir haben einen Autokindersitz mit Isofix nachgerüstet und haben halt dann geguckt, welcher Autositz ist groß genug im Kopfbereich, dass da halt auch noch ein Helm dazwischen passt.
Aber jetzt kein Integralhelm für Kinder, weil das so ein bisschen schlecht ist fürs Genick, wenn die noch so klein sind. Wir haben dann einen Skihelm genommen und haben dann in den Skihelm auch ein Kommunikationssystem eingebaut, dass wir dann Jonas sein Gemecker hören können und all sowas. Genau, und da, wenn dann wieder ein Kommentar kommt, seid jetzt mal still, ich möchte mein Hörbuch weiter alleine hören und so, das ist auch immer ganz gut. Ja, oder wenn dann halt Pipi-Alarm ist, dass man schnell anhalten kann, ne?
Also hier, Funken sind heute ein bisschen so roter Faden, habe ich das Gefühl, ne? Ich fand die Idee übrigens großartig von euch eben, Claudio, dass man so ein bisschen so, ich sag mal, Sena-Poesie veranstaltet, ne? Dass man so ein bisschen, wer könnte mal ein Buch rausbringen mit Gedichten über Funk oder so, ne? Joanna, wie habt ihr das denn gelöst mit der Helmfrage und so? Ich habe mich da auch mal schlau gemacht, ist gar nicht so einfach.
Also im Moment fährt er nur ohne Helm, weil für Babys, weil für Babys ist es halt einfach sicherer ohne Helm. Aber dann, wenn der jetzt eins wird, wird er auch einen Fahrradhelm wahrscheinlich aufziehen. Wir haben schon einen. Und weil halt das gleiche Problem wir auch haben mit dem, mit dem dicken Genickteil, das funktioniert halt einfach nicht.
Genau. Josh.
Ja, also es ist so, dass der da ja in dem Gespann festgeschnallt ist mit einem Dreipunktgurtsystem. Wir haben das Isofix nicht genommen, weil das zu viel von den Rahmenvibrationen überträgt. Also er steht auf der Sitzbank und wenn ich jetzt bremse, wir haben das ausprobiert, der bewegt sich ja nicht. Der kann ja mit dem Kopf nirgendwo davor kommen, weil der in der Babyschale fixiert ist. Und wenn die Babyschale irgendwo davor kommt, dann ist auch egal, ob er einen Helm auf hat oder nicht, dann ist das Ding rum. Also ist das in dem Alter noch nicht so wichtig. Ja. Und die Kollegen hier vom Axel und so, die wissen selber nicht, wie das reguliert ist oder wie das sein muss. Das heißt, da hat keiner eine Ahnung von.
Also bei der Polizei,
das ist eine, der wenigen, eine der wenigen Grauzonen. Vielleicht gibt es 2-3 Fachmänner in Deutschland, die genau wissen, wie da die Gesetzeslage ist. Der Rest guckt sich das an. Oh ja, gut, cool, der Typ lacht und ist freundlich, alles in Ordnung. So funktioniert es ja auf der ganzen Welt.
Wir sind mal in eine Präventivpolizeikontrolle gekommen im Harz auf dem Rücktour. Und da wurde das Gespann begutachtet mit Kindersitz und mit dem Skihelm auf und haben gesagt, top, besser geht nicht. Und seitdem her hat das Ding für uns ein Prüfsiegel von den Jungs da, weil ich glaube, wenn Polizisten scharf sind auf solche Sachen, dass das illegal ist, dann sind sie im Harz. Und genau. Und wir haben noch einen Überrollbügel drüber, ne? Und dann auch, ne, wenn dann irgendwas passiert noch, dass der Helm dann wirklich mal Kontakt kriegt zu irgendwas, dann ist auch egal, dann ist es schon vorbei. Dann macht das auch keinen Sinn.
Ich kenne jetzt eure Geschichte ja auch schon ein bisschen länger, auch durch die Bücher und was es alles schon so gab seit ein paar Jahren. Und das, was ihr gemacht habt, auch zusammen, das hatte für mich immer viel, also ihr habt ja immer versucht, viel so einen Abenteueraspekt mit drin zu haben. Das heißt so Maritimhotel eher nicht. Ihr seid mindestens 90% Zelt, würde ich sagen, ne? Und so. Das heißt, man hat da so viel den Regler hochgedreht für Survival, Camping und so weiter und improvisieren auch und so. Glaubt ihr, dass sich das groß verändern wird, wenn ihr das jetzt mal zu dritt macht?
Ich glaube nicht, dass wir uns groß verändern.
Also Maritimhotel, also wir haben im Noah auch schon gezeltet. Es klappt gut. Deswegen probieren wir es jetzt auf jeden Fall weiter. Klar, man braucht vielleicht immer zwischendurch mal eine Unterkunft, weil du musst halt auch irgendwie mal mehr Klamotten waschen oder so. Aber im Grunde wollen wir es wieder so machen wie vorher auch.
Wie ist es bei euch so? Habt ihr das Gefühl, ja, man muss, es gibt schon hier und da ein paar Stellen, da muss man sich ein bisschen anpassen. So mit Kind jetzt. Christian?
Also man fährt nicht mehr so lange, schrubbt nicht so die Kilometer.
Ja, genau.
Und es ist alles ein bisschen kindgerechter, dass man halt einbaut, oh, da ist eine Burg, dann fahren wir da eben schnell mal hin. Dann tobt da einer über die Burg und dann ist der Familienfrieden hergestellt. Ja. Und mitunter heißt es auch, wollen wir jetzt mal aussteigen und wandern gehen? Nee, ich will mein Hörspiel noch zu Ende hören. Wir können ruhig weiterfahren, sind das auch immer so Sachen. Ja, und ansonsten hast du halt ziemlich viel Kram mit dabei, der dann doch nicht benutzt wird, so Spielzeug und so. Also bis jetzt, im letzten Urlaub jetzt, wo wir jetzt zurückgekommen sind, haben wir einfach nur einen Eimer und eine Schaufel mitgenommen. Das hat völlig gereicht, weil vorher hatten wir irgendwelche Bücher mit und keine Ahnung was. Das wurde die ganze Zeit nicht mit dem Arsch angeguckt.
Ja. Und wurde mitgeschleppt
und war im Beiwagen drin und war einfach nur voll. Ging jetzt auch so. Und dann haben wir gesagt, in 2-2 kaufen wir irgendwas.
Ja, und jetzt ja auch spannend, wenn, ich weiß ja um eure Geschichte des letzten Urlaubs, ne? Also du wolltest jetzt nicht das große Fass aufmachen, aber es gab eine Panne, eine größere, und zwar wirklich, also so Richtung Motorschaden und so, da ging es einfach nicht weiter und ihr wusstet ja auch eine Zeit lang nicht so genau, was sollen wir jetzt machen, in the middle of nowhere und die sprachen noch nicht mal Englisch teilweise und so. Das stelle ich mir mit Kind aber auch wie eine andere Drucksituation vor, ne? Das ist ja so schon anstrengend, so eine Situation.
Vor allen Dingen einmal hieß es dann, Mama, hast du auch Fotos gemacht? Weil wenn ich das im Kindergarten erzähle, das glaubt mir sonst keiner.
Mega, mega.
Aber so eine richtig verzweifelte Drucksituation war es in dem Fall nicht, weil wir wussten, wenn wir die Straße jetzt wieder zurückfahren, da kommen wieder Häuser und so weiter und so fort. Und irgendwie kriegt man seine Familie da schon irgendwie aus den Bergen raus. Kompliziert war es halt nur, die Ural dann zu bergen. Also zu der Geschichte, Monika ist durch eine etwas tiefere Wasserdurchfahrt gefahren. Es gab eine Bugwelle und die ist in den Motor rein und dann gab es einen Wasserschlag und das Pleuel war krumm. Das hat man diagnostiziert so und dann bin ich halt zurückgefahren und dann hat jemand rumtelefoniert, ob Kumpels helfen können. Im Endeffekt ist dann die Bergwacht gekommen, ja. Dann kamen Kumpels von denen und die haben dann die Ural runtergeschleppt, haben die hingestellt und die haben Abschleppe organisiert, Hotel und dann nach 3 Tagen war das Motorrad auf dem Anhänger von uns wieder und alles war gut.
Ist halt wahrscheinlich viel damit auch zu tun, was ihr ausstrahlt, ne? Ob ihr Ruhe ausstrahlt.
Du musst halt ruhig bleiben in solchen Situationen. Ja. Chicken Mode bringt halt gar nichts, genau. Ne? Und in Zweifelsfall wäre ich 2-mal die Strecke hoch und runter gefahren und hätte dann erstmal Jonas runtergeholt, irgendwo abgegeben und dann Monika geholt oder wie auch immer, ne? Also ja.
Hinterrad. Ja, und vor allen Dingen, ich hatte mit Jonas schon parallel ein Zelt aufgebaut, also ich habe mich mental darauf eingestellt, da irgendwo mitten im Norway mit Jonas alleine die Nacht zu verbringen.
Ja, ich würde mal fragen, euch beide, ne? Also wie gesagt, Noah ist ja jetzt noch nicht so lange auf der Welt, aber was habt ihr denn jetzt schon für Erfahrungen, Reisen zu dritt gemacht?
Also die erste kleine Tour, da sind wir nach Dänemark gefahren mit dem Auto, da musste ich ein Motorrad kaufen, da haben wir gleich einen Urlaub draus gemacht, so, da war er wie alt? 3 Monate. Und dann sind wir kurze Zeit später mit dem Gespann eine Probetour nach Stuttgart gefahren, haben gesehen, das passt. Und dann sind wir, da war er 4,5 Monate, sind wir nach Dresden und dann quer durch Tschechien und dann über Österreich wieder nach Hause. Es waren, glaube ich, knapp 2 Wochen. Und da haben wir auch gemerkt, was du gesagt hast, also du bist natürlich langsamer. Also es ist nicht so, als würden wir noch 1000 Kilometer am Tag fahren. Weil da hat er die Geduld nicht für, auch wenn er im Gespann so gut schläft wie nirgend sonst. Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne am Reisen, dass du halt nicht so hetzt. Und durch das Kind, glaube ich, wirst du noch mal langsamer und kommst auch, obwohl du eine größere Gruppe bist, noch mehr in Kontakt mit den Leuten. Also mit Gespann bist du sowieso der Exot. Und dann, wenn du die Klappe aufmachst und der Kleine kommt da raus, ich erinnere mich an einen alten Mann, der stand da am Straßenrand mit diesem Blick. Ihr kennt diese immer mal wieder so. Du denkst, du hast doch seit 30 Jahren nicht gelacht. Und dann stieg der Noah da aus und der Typ hat Muskeln wiedergefunden, von denen wusste er gar nicht, dass es sie noch gibt. Ich sage euch, der hatte eine Woche Muskelkater nach dem Moment, aber der hat gelacht und war gefühlt 30 Jahre jünger. Also jeder, der das sieht, ist einfach nur glücklich, finde es einfach nur geil.
Ich wollte dazu was fragen und zwar haben wir ja gerade darüber im ersten Block geredet, was ändert sich jetzt so, wenn man solo reist, als Paar reist? Ist das so eine der Sachen, wo ihr, also ihr vier sagen würdet, Reisen mit Kind, Kommunikation zu den Menschen unterwegs, was ist für euch da der größte gravierendste Unterschied?
Dass die einen erst so anquatschen und dann sehen sie, oh, da ist ein Laufrad hinten drauf und oh, da ist ja wirklich ein Kind passend dazu und dann so wie krass, wow, so.
Also ganz viele gucken einfach erstmal ganz groß.
Ja.
Also bei uns in Tschechien, klar, da war auch die Sprachbarriere oft da, aber haben die da jetzt ein Baby rausgeholt?
So. Aber blöde Reaktionen habt ihr noch nie bekommen, oder? So, wie kann man das machen oder sowas?
Nee, also Türöffner schon? Kinder eher sind so. Schon Türöffner,
das
ne?
Ist doch schön.
Ja.
Also schon Türöffner und man fällt mit so einem Gespann, egal jetzt welcher Marke, fällt man auf und jeder quatscht einen voll. Also man muss sehr kommunikativ sein, wenn man sowas macht.
Und das auch abhaben können, ne? Ja. Mögen, genau. Ich habe mal eine Frage aber zu so eurem Umfeld, also nicht auf Reisen, sondern die Kontakte, die ihr so habt im Umfeld, Familie, weiß ich nicht, oder beruflich. Joshua, bei dir weiß ich einfach, ne, hast ja auch schon erzählt, du kommst auch noch aus einer totalen motorradaffinen Familie, da ist es jetzt nicht so die Frage, dass da von Elternseite kommt, wie kannst du nur oder wie könnt ihr nur. Bei dir ist das, glaube ich, ähnlich, ne? Oder?
Also meine Mutter, die ist heute auch hier, die fährt jetzt kein Motorrad. Grüße.
Aber sie hat ein großes Herz.
Aber die hat viel, viel, viel Verständnis.
Ja.
nee, hat keiner was gesagt. Ich weiß allerdings, ich habe so ein paar Freunde, die würden denken, um Gottes Willen, aber die wissen auch, wie wahnsinnig wir sind, also die sagen halt einfach nichts mehr.
Ja, genau. Ja, und ich finde das auch interessant jetzt bei euch beiden, ne? Du bist dann die Täter und Erste-Hilfe-Ausbilder, stimmt das? Habe ich die Bezeichnung? Und du bist Erzieherin, ne? Das heißt, ihr habt da ja auch die geballte Ladung an Kompetenz. Also ich meine, wer soll es sonst richtig machen, außer ihr und ihr, ne?
ja, die eine erzieht und der andere rettet, wenn es dann doch irgendwie so. Liebe Leute, ey, also, mit Blick auf die Uhr, ich bedanke mich super, super herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns zu quatschen. Und übrigens, das habt ihr jetzt nicht alle mitbekommen, die hier sitzen, ne? Aber die beiden sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir hier das ganze Wochenende ein Zuhause haben. Auf einer Feuerwehr-Sportwiese in der Nähe. Und das ist richtig geil. Also fetten Applaus bitte für die vier. Und dann würde ich einmal unsere nächsten Gäste hier auf die Bühne bitten. Nämlich, Sonja?
Axel Rohde auf jeden Fall. Der muss jetzt aus dem Film den
AKA
Modus mal zu uns.
Die Biker. Ja, das kann man gleich.
AKA Axel Rose, weil ich habe den Axel Rohde, ne, macht man ja so als gute Podcasterin, gegoogelt und da kam als erster Eintrag Axel Rose.
Mir wurde Axel übrigens das erste Mal von Waller und Tour vorgestellt unter, guck mal, das ist Bikerfreunde Osthessen. Das fand ich auch immer sehr süß.
Genau.
So, und dann haben wir hier den Johnny, komm zu uns.
Johnny!
Fein, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir reden jetzt noch ein bisschen über das Motorradreisen in der Gruppe. Das fehlt nämlich noch. Jetzt haben wir das schon alleine, als Pärchen, als Familie. Aber in der Gruppe, sei es jetzt mit Jungs oder mit Mädels oder gemischt, das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Axel, vielleicht kannst du mal anfangen und erzählen, was hat es eigentlich mit diesen Bikerfreunden aus Osthessen auf sich? Ist das was Offizielles? Seid ihr ein MC?
Nein, das sind wir nicht. Das ist eine Geschichte, die ein bisschen, mittlerweile 12 Jahre zurückliegt, weil ich damals engagiert war in der sogenannten Rennleitung 110 und aus dieser, so ein sportlich ambitionierter Motorradfahrer wurden so, ich muss dazu sagen, ich bin Polizeibeamter und das wurde von Polizeibehörden initiiert, dieser Verein. Und ich war da damals als Administrator beschäftigt gewesen und so ist es halt manchmal in Vereinen, dann kommt es manchmal zu Konflikten. Ich habe dann mich entschieden, dort auszutreten, aber mir hat was gefehlt. Und zwar die Community, die ich damals kennen und schätzen gelernt habe. Und aus diesem Idee damals und diesem Projekt, das fortzusetzen, habe ich dann eben hier in unserer Region Osthessen, dazu zähle ich Fulda, den Vogelsbergkreis und den Landkreis Hersfeld-Rotenburg, war ich auf der Suche nach Gleichgesinnten. Und da ich auch, wie der Daniel, das Hobby Film und Foto sehr, sehr liebe, habe ich das natürlich auch, das, was ich dort angeboten habe, also eine freie Gemeinschaft zu suchen, immer auch wieder bebildert. Und das hat, muss ich sagen, hier sitzt gegenüber der Alexander, der auch immer sehr engagiert ist in dem Projekt, hin und wieder sehr gute Früchte getragen. Ja, und wir hatten bisher sehr viel Freude. Ja.
Das heißt, ihr seid jetzt keine offizielle, ihr seid kein Touranbieter oder sonst was, ihr seid ein...
Nein, die Idee kommt zwar ab und zu immer mal wieder hoch, macht man daraus einen Verein, weil wir da, möchte ich mal sagen, doch relativ bekannt sind hier in unserer Region. Aber das, ich tue mich da immer ein bisschen schwer, weil es doch von der organisatorischen Seite her eine Menge zu tun ist. Und dann sage ich, du brauchst ein verlässliches Team natürlich auch, ne? Und dann sage ich, nee, ich möchte mich eigentlich nicht in Regularien irgendwie verstricken und ich möchte einfach mein Hobby genießen können, ja.
Aber du liebst es ja auch, das hat man heute Morgen auch gemerkt, du hast jetzt angeboten mit den Leuten, die mit auf dem Zeltplatz waren, ich mache mal eine schöne Runde hier. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt alleine organisiert hast, Axel, auf jeden Fall warst du mit beteiligt und man hat es dir schon angemerkt, dass dir das richtig Freude macht.
Ja, so ich mache keinen Hehl daraus. Ich bin stolzer Osthesse. Ja, Osthesse. Es gibt sozusagen einige nur Nord- und Südhessen. Nein, es gibt auch Osthessen. Und wir haben eine wunderschöne Region. Ich liebe meine Heimat. Ich bin letzte Woche erst aus Rumänien zurückgekehrt. Habe dort viel gesehen. Und je näher du deiner Heimat kommst, hast du wieder das Gefühl, hier gehörst du her. Und es ist auch schön
hier. Also Axel ist der Typ. Axel steht irgendwo.
Und die Namen, die sind so toll. Knüllköpfchen, ich liebe es.
Also ja. Axel steht irgendwo, feinstes Panorama, keine Ahnung wo in Europa. Und dann sagt jemand, kommt zu ihm und sagt, so schön hier, oder? Und dann sagt Axel, warst du schon mal in Osthessen?
Hast du das schon mal gegönnt? Das kommt dir auch vor, du, tatsächlich, ja.
Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist es immer, woanders ist auch scheiße.
Dafür habt ihr Trinkhallen, das ist doch auch schön, ne?
Ja.
Johnny, du bist auch da, wie schön, ich mach das fast nicht groß auf, ne? Aber ihr seid ja Kollegen, das ist mir jetzt gar nicht bewusst geworden, ne? Ihr arbeitet relativ beim gleichen Veranstalter, anderes Bundesland so, oder?
Fast der gleiche Veranstalter.
Ja, ja. Ja. Wobei die Bereiche, glaube ich, schon ein bisschen unterschiedlich sind. Aber Johnny, darüber wollen wir gar nicht reden, sondern wir wollen darüber reden, dass du ja auch schon mehrfach mit Gruppen unterwegs warst, ne? Und jetzt wird spannend. Ich war ja mit Johnny schon ein paar Mal unterwegs in der Gruppe, aber du hast mir mal erzählt, da würde ich gerne mit einsteigen, Johnny, dass du vorher auch schon eine Gruppe hattest oder verschiedene oder so. Und da hast du gemerkt, so einfach ist es gar nicht, mit anderen Leuten rumzufahren, ne? Da muss schon viel an gleichen, na, wie soll ich sagen, Haltung so zu der ganzen Sache da sein, damit das funktioniert.
Ja, das war noch nicht auf Tour, sondern eher so tagestourmäßig und da habe ich halt einfach Leute gesucht, die auch Motorrad fahren, weil ich in meinem direkten Umfeld jetzt keine Bekannten hatte und viel gegenüber Foren oder Facebook damals noch und dann habe ich mich da einfach an Leute geknüpft, die da irgendwie in so einer Gruppe waren und mal eine Ausfahrt in meiner Gegend gemacht haben und genau, und das war aber nicht immer so, wie ich mir das vorgestellt habe.
Müssen wir so ein Moped-Tinder erfinden als App, finde ich, ne? Wo man sowas
swipen kann. Ja, mach mal.
Ja, ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist.
Aber hast du mir gesagt, da gab es dann echt Probleme und du hast dich dann auch wieder so davon zurückgezogen, hast gemerkt, ja, da fahre ich dann doch lieber alleine, bevor ich mir so manche Sachen hier antue.
Ja, also zum einen kennt man die halt, also ich kannte die halt alle nicht und es war schwierig weil fast alle sich da nicht kannten, so, es war sehr unpersönlich irgendwie am Anfang und die Fahrstile waren sehr, sehr unterschiedlich, also es war halt auch über ein sehr, sehr breites Feld an Fahrern und das war tatsächlich schwierig, ja, also ja. Ich konnte dranbleiben, aber ich wollte es nicht immer.
Mhm. Axel, wie ist das für dich? Erzähl mal, was sind für dich die Vorteile einfach vom Reisen in der Gruppe?
Wie ich schon gesagt habe, wir haben ich möchte mal sagen, jetzt über die Jahre schon eine relativ große Community und ich liebe es einfach mit ganz vielen Menschen aller Couleur aus unterschiedlichen, ja, mit Hintergründen und bunten Menschen einfach unterwegs zu sein. Es ist jedes Mal wunderschön, wenn ich manchmal Gruppen führen darf mit entsprechender Unterstützung von Tourguides etc. Beispielsweise im letzten Jahr mit 150 Personen und man kommt irgendwo ja tatsächlich mit an ein Ziel an. Und diese Ziele muss man natürlich im Vorfeld erstmal auskundschaften, wo ist überhaupt Platz für so eine Mannschaft.
Aber habt ihr da so eine Tour gefahren oder seid ihr richtig gereist zusammen mit so vielen Leuten?
Es gibt bei uns zwei feste Termine, die wir in Osthessen, möchte ich mal sagen, zelebrieren. Das ist einmal am längsten Tag, das hat sich über Jahre so entwickelt, eine Reise.
Was heißt so?
Das ist so ähnlich. Ja, nee, wir nennen das Sonnenwendausfahrt. Aha. Die ist so immer um den 21. Juni herum.
Klingt wie richtig. Titel von einem Terminator-Film, ehrlich gesagt.
Und das ist völlig egal, ob das ein Werktag oder eben ein Wochenende ist. Wir sind unterwegs. Da finden sich immer wirklich Begeisterte. Du musst manchmal dieser Sache eben einfach einen Namen geben. Ja. Aber das hat sich so etabliert. Und dann feiern wir, in Anführungszeichen.
Ganz kurz, 150 hast du gesagt, ne?
Ja, tatsächlich.
Ist das nicht krass anstrengend? Also ich denke mal, so ab 4 wird es anstrengend. Du sagst also 150.
Ich gebe dir recht, das ist aber auch so ein bisschen, na, was, vielleicht Adrenalin, ich weiß nicht, wie man es nennen will.
Hast du da eine Warnweste an? Und
ich fahre niemals ohne. Ja, mittlerweile ist das, glaube ich, ein Markenzeichen von mir.
Ey, aber mal Real Talk, Axel, ja. Wenn da eine Ampel ist so, ja. Und da 150 Leute, ja. Wie viele Phasen braucht ihr? Oder?
Ja, da gebe ich dir recht. Man lernt über die Jahre hinzu und ich bin noch immer nicht mit meinem Team an der...
Das ist krass.
Wir feilen noch an der Perfektion.
Das ist krass.
In Osthessen kann man gut fahren, auch ohne Ampeln tatsächlich, aber... Es kommt immer mal
der Polizist,
zu gut. Konflikten, also da könnte ich jetzt Bücher Ampel. Schreiben, was ja. Man da so alles erlebt,
ja.
Aber in der Regel, ich bin wie im letzten Jahr immer wieder fasziniert, ja, wie unterschiedlich, und da beginnt eigentlich schon das Gruppenfahren, es ist nicht nur so, dass man sagt, ja. Da ist unser Ziel, unser Zwischenziel und wir möchten da hinkommen, sondern du gibst natürlich die Route deinen Tourguides vor, ja, und wie wir das alle wissen, wir Techie-Freaks, ne, das kann man 5-mal erwähnen, jeder fährt mit einer anderen App, jeder hat eine andere
Routing. Ich arbeite in der Schule, ich kann
ja. Und es ist dann total spannend, wenn Leute dir auf einmal auf deiner Track entgegenkommen, obwohl du die Route praktisch anführst.
Ja.
Und am Ende finden wir trotzdem immer wieder an unsere Ziele zurück und am Ende ist jeder glücklich. Das ist manchmal so ein bisschen ein Wunder.
Johnny, du bist die letzten Jahre ja mit der besten Gruppe gefahren, ne? Also ich bin auch mitgefahren.
Ja.
Aber
ja.
Mit den Beers... Bears on Tour bist du gefahren, ja. Und wir haben inzwischen ein paar tolle Touren gemacht, ne? Vor allem, ich denke an vorletztes Jahr Tunesien, das war wahrscheinlich so der Oberknaller.
Ja, das
sind wir durch die Wüste gefahren, durch die Sahara ein Stück und so. Das war mega. Aber wenn du jetzt mal überlegst, was ist denn dabei unterm Strich rausgekommen hinsichtlich, worauf kommt es an, wenn ich in der Gruppe fahre? Weil ich kann mich an viele Momente erinnern, wo wir mal nicht so viel gelacht haben, ne? Und mal auch, wo es ja ein bisschen Stress in der Luft war.
Ja, im Endeffekt ist es halt so, man muss als Gruppe miteinander klarkommen können. Also jeder muss irgendwie Rücksicht nehmen auf die anderen und auch ein bisschen zurückstecken können. Jeder muss aber auch formulieren können, was er gerne möchte. Und das ist manchmal auch genauso schwer. Und ich glaube, man muss schon irgendwie eine gewisse gemeinsame Art oder Denkweise der Tour haben. Also dass, wenn einer nur Straße fahren will und einer möchte gerne ganz viel Offroad fahren, dann passt das einfach nicht. Ja. Also dann macht das beide nicht glücklich.
Oder auch diese Geschwindigkeit ist ein Thema, ne? Oder
Geschwindigkeit, Fotos, ja. Und so, ja, genau. Ja. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele Streitpunkte und da muss man einfach gucken, dass es zusammen harmoniert oder dass es zumindest so weit ist, dass man da entsprechend Rücksicht nehmen kann.
Campen ist ein Thema. Anspruch an die Unterkunft und sowas, ne?
Ja.
Hat man da Bock drauf oder nicht?
Ja.
Ja. Fällt dir eine Situation ein, Johnny, so von den letzten Jahren, wo du sagst, ich will es mal positiv machen, da habe ich gemerkt, ey, es passt richtig geil. Das war ein mega Team und da war ich froh, dass ich in der Gruppe unterwegs war. Und welche Rolle spiele ich dabei?
Also, ich, als ich das erste Mal mit euch auf Tour war, da wart ihr ja schon länger unterwegs. Wo waren wir denn? Ich bin ja, das erste Mal zusammen sind wir die Polen-Tour gefahren. Wo du nicht ganz bis nach Polen gekommen bist.
Ja. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden.
Genau, und aber im Großen und Ganzen, ich mag es einfach nicht alleine zu fahren, tatsächlich. Und ich weiß, dass wir einfach alle sehr, sehr ähnlich in dem sind, wie wir fahren möchten. Und das ist das, was ich daran also das, so schätze auch, und
Tour mitnehmen wollen, so,
genau, oder? ja genau, und auch die Art und Weise, wie wir fahren wollen, wie wir die Strecke aufbauen und sowas, welche Strecke wir aussuchen und so, das ist einfach sehr, sehr ähnlich und das Schöne ist, dass man da dann einfach nicht alles alleine machen muss, man kann das schön einfach sich aufteilen, der eine fährt vor, der andere plant vielleicht mehr, der eine guckt mehr nach den Unterkünften und so weiter, yeah. Und das ist einfach auch ein großer Vorteil, finde ich, wenn man da nicht überall den Kopf haben muss.
Bist du denn auch schon mal, hast du schon mal so eine geführte Tour gemacht mit Menschen, die du vorher nicht kanntest?
Ja, habe ich auch schon gemacht, ja.
Ist es jetzt, was würdest du sagen, oder ihr beide, ist es einfacher mit Leuten zu fahren, die man kennt oder nicht unbedingt?
Also ich habe das Glück, in den vergangenen Jahren mit einem ehemaligen Teilnehmer hier, dem Valentin Müller, einige Male unterwegs gewesen zu sein. Also aus dieser Community und deshalb liebe ich das hier so, wie wir zusammen sind, als in Anführungszeichen ein oder anderen Influencer, dass man so in einer Blase steckt. Und dadurch hat sich eine Synergie entwickelt gehabt, dass ich Menschen kennenlernen durfte, die mich auch unterstützt haben, ein Stück weit so nach dem Motto, ja, es ist cool, eine Weile zu fahren, aber ach, du machst es eigentlich auch ganz gut, mach doch selber mal eine Tour. Und dadurch hatte ich das Glück, mit Teilnehmern, die beim Walle dabei waren, auch mit mir eine Reise zu machen. Wir haben jetzt inzwischen zwei der sogenannten Mittelgebirgstour hinter uns. Ja, und helfen wird schon.
Oh!
Liebe Grüße.
Und den Lothar Hintermann dabei haben, die auch wirklich ganz liebe Menschen sind und die mich auch unterstützen in dem, was ich da tue. Und mich auch immer wieder so ein bisschen pushen und sagen: Mach das. Was du das machst, ist genau richtig. Und natürlich, diese Teilnehmer, die damals dabei waren, die kannte ich alle und wir hatten unheimlich viel Spaß, eine unheimliche Dynamik in dem Fahren und dieses, man kann sagen, diese 99,9% Verlässlichkeit, dass das den Leuten Freude macht und dass wir einfach eine gute Zeit zusammen haben auf dem Motorrad. Also das ist wirklich ein großes Geschenk, wenn man tatsächlich 10 Menschen hinter sich hat, die den gleichen Stil praktisch lieben.
Ich hätte noch eine Frage, so ein bisschen Richtung Ende, die ich sehr spannend finde. Und wir sind ja auch ein Service-Podcast, auch ein Service-Live-Podcast. Wir wollen euch ja auch ein bisschen was mitgeben, was ihr gebrauchen könnt. Nicht nur Blabla von mir. Und meine Frage ist, interessiert mich sehr. Eben haben wir so über positive Momente geredet. Jetzt reden wir nochmal ganz kurz darüber. Was ist denn, wenn es nicht so gut läuft mit der Gruppe? Es könnten ja die verschiedensten Sachen sein. Was Persönliches, einfach schlechte Laune, der fährt eine KTM, irgendwas halt, ne? Ja, da ich jetzt ja auch hier ein Motorrad aus dem Konzern fahre, kann ich ruhig solche Jokes machen. Meine Frage ist, habt ihr einen Tipp, so aus eurer Erfahrung, was kann man denn dann tun? Was ist denn ein guter Eisbrecher, wenn man das Gefühl hat, boah, irgendwie kippt es hier jetzt gerade? Axel, fang du doch mal an.
Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich
danke
bin jetzt...
Dankeschön, ist mein Job.
Ja, dankeschön, dass du mich jetzt hier so festnagelst. Also ich mache kein Hehl daraus. Ich bin persönlich auch ein Mensch mit einigen Ecken und Kanten. Das ist nicht immer einfach mit mir. Manchmal denke ich so mit mir selbst fahren, boah, ja, Selbstgespräche führen und so weiter. Ja, da komme ich so auch manchmal an meine Grenze und sage, warum mache ich das gerade? aber ich habe jetzt tatsächlich, bin mit einem Trio losgefahren und 14 Tage war geplant. Am 11. Tag haben wir uns voneinander getrennt. Warum? Wir haben zwar im Vorfeld mit Chat-Sessions und so weiter unsere Rahmen abgesteckt, ja, was wir erleben wollten.
Das, was Johnny eben meinte auch so, ne? Dass man sich vorher,
aber dann kam dann doch der leichte Egoismus durch, denn ich hatte meine Reise auch geplant gehabt im Kopf. Ich wollte auf der Rückfahrt Budapest, Bratislava und den Plattensee mitnehmen. Das lag wohl nicht mehr in der Reichweite der beiden. Und dann kam es tatsächlich zum Break. Ja.
Wurde sich auch angeschrien? War es so schlimm?
Nein, um Gottes Willen. Also so schlimm war es nicht. Jetzt muss man sich aber auch vorstellen, gut, man ist jetzt 11 Tage zusammen, man ist ausschließlich 12 Stunden lang im Headset. Ja, ich will jetzt keine Vorurteile schüren, aber ich war mit zwei Ostdeutschen unterwegs und die sind sehr, sehr anders humorvoll als ich. Mit anderen Worten, irgendwann, tut es dann auch schon meine Ohrmuschel so ein bisschen weh.
Das haben die bestimmt von dir auch gesagt.
Kennst du das, Howie?
Ja, da gebe ich dir recht, ja. Aber also man merkt ja irgendwo, es kommen dann irgendwelche Momente, da stimmen die Parameter nicht mehr so. Und jetzt daran angeknüpft, wie reagierst du tatsächlich? Also ich habe mich sehr oft, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe, und ich habe sehr oft darüber nachgedacht. Also man muss sich ein Stück weit echt zusammennehmen und echt einen Riesenschritt zurück machen.
Deeskalieren, ne?
Ja, deeskalieren, ich mag das Wort überhaupt nicht. Manchmal sollte man sich auch die Dinge einfach mal vor die Nase hauen. Vielleicht hilft es dann auch. Dann hilft eigentlich auch ein Mediator manchmal, den hast du aber auch nicht immer am Start. Also mit anderen Worten, manchmal, es ist doch gar nicht so schlimm, vielleicht mal den Zeltplatz etwas weiter wegstellen, vielleicht wirklich mal Ruhe genießen und am nächsten Tag vielleicht nur noch eingreifen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Aber ich glaube, dieser Schritt, und der ist mutig, selber von seinem Plan abzuweichen und dem anderen dann eben auch den Freiraum, den er möchte, auch zu geben. Daran bin ich am Arbeiten. Ja, und
da bist du auf einem guten Weg, ne? Ja, wie siehst du das denn?
Ja, also ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube, man muss einfach lernen, ganz, ganz viel miteinander zu reden auf Tour. Also vor allem über seine eigenen Gefühle oder Meinung. Diese Situation, also ich hatte das auch so ähnlich, tatsächlich auf unserer Polentour. Wir sind da relativ viel TED gefahren und es war auch vorher abgesprochen, dass wir viel TED fahren, und es hat sich dann irgendwann so ergeben, dass wir nicht mehr so viel TED fahren konnten, dass wir ein bisschen mehr vorankommen, und ich hatte da ein schlechtes Gewissen, weil ich einfach weiter TED fahren wollte. War da sehr eingefahren in meiner Meinung und habe das erstmal für mich reflektiert und habe das dann aber auch geäußert, und das ist einfach, glaube ich, das Wichtigste, dass man da drüber redet. Dass man den anderen Leuten auch mitteilt, was einen gerade bewegt, weil ansonsten schaukelt sich das innerlich hoch und dann kann es halt zu Komplikationen führen, glaube ich. Und also seine eigenen Gefühle vor allem, ne? Nicht den anderen Leuten sagen, was sie falsch machen. Das ist natürlich nicht der richtige Weg, sondern über seine eigenen Gefühle reden auf Tour. Ich glaube, das ist ein großer, großer Key-Faktor.
Danke, Johnny. Das war doch deeper, als ich dachte, jetzt gerade die Antwort. tatsächlich. Aber ich möchte noch was ganz Nettes loswerden. Tatsächlich habe ich Johnnys Rolle in unserer Gruppe ganz oft so wahrgenommen, ne? Als jemanden, der mediiert, so zwischen uns anderen. Witzigerweise, ich glaube, ich war ja da nicht dabei, weil ich meinte, den Wheelie Wednesday irgendwie ein bisschen zu ernst zu nehmen. Ich bin dann leider in Deutschland geblieben, in der Klinik in Templin, aber ich wäre wahrscheinlich in deinem Team gewesen da, ne? Ich wäre wahrscheinlich in deiner Meinung gewesen und ich fehlte da an der Stelle, ne? Sag jetzt einfach ja.
Im Endeffekt, ich glaube das tatsächlich auch, ja, aber ich glaube, im Endeffekt war es richtig so, wie wir es gemacht haben, tatsächlich. Also ich war im Nachhinein gesehen, in meiner Situation einfach zu eingefahren für mich selber.
Ja.
Wir haben es dann auch so gemacht, wie Pets und Bendix das so als Idee hatten, und es war eigentlich richtig.
Leute, ich freue mich sehr, 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 Sonja auch, dass ihr den Weg in die Klöjause gefunden habt heute. Es war ganz, ganz toll.
Ich sage es auch. Ich habe mich auch gefreut.
Danke, danke. Es war noch viel schöner, als wir gedacht haben. Claudia und ich waren uns ein bisschen unsicher. Dann spielt das Wetter mit, ne? Finden die das alle? Und wir haben die Bude hier voll gemacht.
Genau.
Mega.
Und das
richtig geil.
An euch. Also ein Riesenapplaus für euch selber.
Applaus Und wir werden jetzt auf jeden Fall noch eine Weile hier sein, bauen das eben ab und so. Und wenn ihr Bock habt, können wir noch ein bisschen schnacken, wie man bei uns sagt in Bremen. Und ansonsten freuen wir uns sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr ab und zu vielleicht unsere Podcasts hört. Und das Schlusswort, das hat Claudio und der wünscht euch nämlich gleich noch was.
Bevor ich das tue, möchte ich vor allem den Menschen danken, die dafür gesorgt haben, dass wir hier sein konnten, dass wir hier Gäste sein durften, die ganz, ganz viel auch im Hintergrund mitorganisiert haben. Und deswegen nochmal ganz, ganz, kommt nochmal nach vorne, Joshua, Heiko, Axel, du darfst auch nochmal aufstehen, dass die wirklich die Organisatoren so im Hintergrund nochmal einen richtigen, kräftigen Applaus bekommen.
Vielen Dank.
So, und dann wünschen wir euch, Claudio, zu allerletzt.
Bleibt noch ein bisschen hier und wenn ihr dann fahrt, wünschen wir euch eine gute Reise. Cool.
Pegasurei. Expeditionen mit den Ohren.
Berghast, dein Motorradreise-Podcast.
Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie.